Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Sie trauen sich nicht mehr, sie ziehen sich zurück. Und der Hass wird dadurch immer noch lauter, als er sowieso schon ist. Und dadurch haben wir auch so ein Phänomen, das nennt sich Mehrheitenverschiebung. Das heißt, da sind ein paar Leute, die ungestört ihren Hass verbreiten. Und das wirkt dann so, als wären das ganz, ganz viele Menschen. Das ist aber in der Regel gar nicht so. Das sind auch in der Regel nur wenige Accounts, die aber trotzdem eine große Macht dadurch haben, dass sie halt auch durch die Algorithmen immer weiter gepusht werden. Und das ist eigentlich genau nicht die Bewegung, die zu Meinungsäußerung oder zu freier Meinungsäußerung führt, sondern genau zum Gegenteil.
Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Explained, der KI-Podcast von der Telekom. Wir sind zurück aus der Winterpause und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Bei unserem Podcast dreht sich alles um Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz. Wir werfen einen Blick auf neue Entwicklungen und Trends, sowohl aus dem ganzen KI-Ökosystem als auch in Bezug auf unseren KI-Maschinenraum hier bei der Telekom. Stellt euch vor, ihr postet einen harmlosen Kommentar in den sozialen Medien und werdet plötzlich mit einer Welle von Hasskommentaren und Beleidigungen konfrontiert. Leider ist genau das für viele Menschen Alltag, ob in der Politik, im Sport oder im ganzen privaten Umfeld. Wir als Telekom setzen uns aktiv und gemeinsam mit Partnern und Initiativen für ein Netz ohne Hass ein, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Wir nutzen hier vor allem auch unsere Reichweite für aufrüttelnde Kampagnen und führen Aktionen durch, die die Sensibilität für das Problem von Online-Hassreden erhöhen sollen. Mehr Informationen hierzu stellen wir in den Shownotes bereit. Dennoch steigt die Zahl der schädlichen Inhalte im Netz weiter rasant und die Herausforderungen, dem entgegenzutreten, sind enorm. Und genau hier kann auch künstliche Intelligenz helfen. Mit innovativen Technologien wird es möglich, Hassreden zu erkennen, gezielt zu handeln und somit den digitalen Raum sicherer zu machen. Wie KI dabei konkret unterstützen kann und welche Lösungen es bereits gibt, darum geht es in unserer heutigen Folge. Nach unseren News-Updates, wie immer eingesprochen von unseren KI-Stimmen. Mein Name ist Anja Hartwig. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 16. Januar 2025.
Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show, kurz CES, einer der größten Tech-Messen weltweit, standen Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Mittelpunkt. Besonders in den Bereichen Mobilität und Smart Home wurden beeindruckende Innovationen vorgestellt. Autonome Fahrzeuge nutzen nun KI, um nicht nur sicherer, sondern auch effizienter zu navigieren. Im Haushalt sorgen vernetzte Geräte für eine intelligentere Steuerung von Energie und Ressourcen. Nvidia präsentierte mit Project Digits einen kompakten KI-Supercomputer im Schreibtischformat, der leistungsstarke KI-Modelle lokal verarbeiten kann. Dieses Gerät soll ab Mai für $3,000 erhältlich sein und ermöglicht es, sensible Daten ohne Cloud-Anbindung zu verarbeiten. Die diesjährige CES fand vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas statt.
Am 14. Januar 2025 sorgte ein Video für Aufsehen, in dem ein Entwickler unter dem Namen STS 3D einen Roboter vorstellt, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ChatGPT ein Gewehr steuert. Der Roboter kann auf Sprachbefehle reagieren und Ziele erfassen. In dem viralen Video gibt der Entwickler präzise Anweisungen, und der Roboter feuert in die entsprechenden Richtungen. Die gezeigte Technologie weckt Erinnerungen an Szenarien aus Science-Fiction-Filmen. STS 3D demonstriert in dem Video, wie der Roboter auf Befehle wie »Wir werden von vorne links und vorne rechts angegriffen« reagiert und daraufhin schießt. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, reagierte schnell auf das Video und sperrte den Entwickler. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass die Nutzung ihrer Dienste für die Entwicklung von Waffen oder gefährlichen Automatisierungssystemen gegen die Nutzungsrichtlinien verstoße. Obwohl das Video mittlerweile von TikTok entfernt wurde, sind weiterhin Kopien des Videos im Internet zu finden. Der Vorfall hat eine Diskussion über die potenziellen Gefahren und ethischen Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und deren Einsatz in Waffentechnologien ausgelöst.
Hass Hassrede und digitale Gewalt sind nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Herausforderungen. Doch wie funktioniert es, wenn künstliche Intelligenz in diesen sensiblen Bereichen zum Einsatz kommt? Wie erkennt eine KI schädliche Inhalte und was passiert danach? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute mit Sarah Egetemeier, Co-Gründerin des Startups Penemu. Ihr Unternehmen hatte sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Welt sicherer zu machen, durch den Einsatz von modernster KI-Technologie und linguistischer Expertise. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du hier heute bei uns bist. Ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch mit dir zu diesem ja wirklich wichtigen Thema.
Ja, ich sag danke. Freue mich sehr, da zu sein.
Zunächst würde mich brennend interessieren, was hinter eurem Startup-Namen Penemu steckt. Das ist ja ein Begriff, der einem nicht unbedingt häufig über den Weg läuft.
Nee, und der auch nicht unbedingt immer richtig ausgesprochen wird, aber das hast du super gemeistert. Penemu ist ein ganz alter Begriff. Das ist eine mythologische Gestalt, die den Menschen sozusagen die Kommunikationsfähigkeit und die Schrift ja gebracht haben soll, wie so eine Art Engel, und gleichzeitig eben nicht mitgegeben hat, wie nutze ich das jetzt gut oder wie kann Kommunikation, wie kann Schrift oder Sprache halt vielleicht auch Schaden anrichten. Und wir fanden dieses Bild so spannend, haben gesagt, das ist eigentlich, was wir jetzt draus machen, eine Art digitaler Schutzengel, der sozusagen Menschen schützt vor der negativen Kraft von Kommunikation und stattdessen eben eine sichere Schrift, Kommunikation, Sprache etc. ermöglicht.
Dann erklär unseren Zuhörenden doch vielleicht einmal, was ihr genau macht bei Penemu. Und wem ihr in der Welt der sozialen Medien im Kontext von Hassreden und Online-Gewalt helft.
Ja, was für uns total wichtig ist, ist, dass der kommunikative Raum, also alles, was im Digitalen stattfindet, sicher sein sollte für alle Personen. Und das ist eben leider einfach nicht der Fall. Und so haben wir gesagt, wir möchten dafür etwas tun. Wir möchten modernste Technologie dafür einsetzen, dass alle Menschen online sicher kommunizieren können. Und ich sage immer alle Menschen, weil es betrifft eben vor allem Minderheiten, die online unterwegs sind, dass sie sehr oft angefeindet werden und super ungeschützt sind. Und tatsächlich kam die Idee, KI gegen Hass im Netz einzusetzen, von einem Kunden auf uns zu sozusagen. Wir hatten ein Projekt und dann hieß es von einem öffentlich-rechtlichen Sender, wir haben hier ein Riesenproblem mit Hassnachrichten, könnt ihr uns nicht helfen, weil wir hatten schon länger was im Bereich KI entwickelt und haben dann einfach mal probehalber gesagt, okay, wir schauen uns das an, was können wir mit künstlicher Intelligenz hier eigentlich machen? Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass wir da sehr viel machen können und wir als Team waren auch Feuer und Flamme für dieses Thema, weil wir auch unterschiedlichste Erfahrungen selber gemacht haben, gemerkt haben, okay, hier ist eine Lücke, hier ist ein Problem, was wirklich noch ungelöst ist und lass uns das doch angehen. Und so haben wir erste Ansätze gestartet, mit künstlicher Intelligenz Hass überhaupt zu erkennen. Und es ist ja sehr einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat expliziten Hass, also Beschimpfungen, Beleidigungen auf so einem sehr expliziten Niveau sind natürlich sehr leicht zu erkennen, dafür braucht man nicht mal künstliche Intelligenz. Und was ein bisschen schwieriger ist, ist so impliziter Hass, also indirekte Äußerungen, die vielleicht auch auf Stereotypen basieren. Antisemitismus zum Beispiel funktioniert sehr oft in Stereotypen, ja, oder so Verschwörungen. Und darauf haben wir uns eben spezialisiert, dass wir solche Sachen in Sprache, in Text sehr gut erkennen können.
Wer beauftragt euch denn konkret? Sind das auch Privatleute oder eher dann doch Unternehmen und Organisationen, die dahinter stecken?
Es sind aktuell noch keine Privatpersonen, weil Menschen ja vor allem dann betroffen sind, wenn sie sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Und dann kommen sie eben zu uns in dieser Rolle. Also das sind Politikerinnen, das sind Journalisten, das sind aber auch Medienhäuser, Fußballvereine, Creator-Agenturen beispielsweise. Also wirklich, das ist komplett durch alle Branchen hindurch, kann man sich vorstellen. Da, wo Menschen sehr exponiert sind aufgrund ihrer Tätigkeit. Genauso aber wie Unternehmen und Organisationen, die halt auf Social Media kommunizieren. Also es gibt Bereiche, die sind einfach stärker betroffen. Ja, also je nachdem, wenn ich jetzt vielleicht ein Schraubenunternehmen habe, ist es vielleicht nicht ganz so stark, dass ich damit konfrontiert bin. Aber wir hatten auch schon Unternehmen, wo man jetzt dachte, vom Produkt her haben die gar kein Problem mit Hass. Und dann passiert aber irgendein Fehler oder es gibt irgendwie einen Compliance-Fall und dann gibt es einen Shitstorm. Und auch dann macht es halt total Sinn, vorbereitet zu sein und nicht in dem Moment dann sich umzugucken, oh Gott, was gibt es denn für eine Lösung, wenn hier mal was losgetreten wird.
Ja, für uns ist es natürlich immer sehr spannend zu erfahren, wie die Technologie, ich sag mal, hinter den Kulissen funktioniert. Mhm. Wie wirkt denn die KI dort? Also welches KI-Modell oder welche KI-Modelle habt ihr bei Penemu im Einsatz, um eben Hassreden und andere schädliche Inhalte im Netz zu erkennen?
Ja, wir kombinieren tatsächlich eigene Algorithmen mit Open-Source-Modellen, die wir quasi feintunen. Wir haben einen sehr großen Datensatz über die letzten, ja, anderthalb, zwei Jahre mittlerweile aufgebaut, der auch in mehreren Sprachen funktioniert und halt auch unterschiedliche lokale Eigenarten miterfasst. Das ist für uns ganz wichtig, weil Hass sich leider anpasst. Das heißt, die sprachliche Äußerung von digitaler Gewalt ist wandelbar und deshalb müssen unsere Technologien eben auch immer wandelbar bleiben. Gleichzeitig müssen wir halt auch auf die verschiedenen Themenbereiche schauen. Also ich nehme jetzt mal Fußball als Beispiel. Das ist ja total emotional geprägt und vielen Fußballvereinen ist es halt auch sehr wichtig, dass da jetzt nicht die Emotionen rausgeschnitten wird oder zensiert wird sozusagen. Entsprechend haben wir auch verschiedene Modelle im Einsatz, je nachdem, welche Kundengruppe, welches Segment wir da jetzt gerade bedienen, weil halt im Fußball bestimmte Begrifflichkeiten geduldet sind oder sogar vielleicht erwünscht sind, die jetzt in einem anderen Kontext total unpassend wären. Und wir gehen da auch auf Kunden unterschiedlich ein. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier eine ganz spezielle Sprache bei mir in meiner Branche oder in meinem Bereich, dann können wir eben auch individualisierte Modelle laufen lassen, sodass ich wirklich den optimalen Schutz habe und nicht zu viel oder zu wenig sozusagen erkannt wird.
Wenn du sagst, ihr habt Datenbestände und eigene Algorithmen über die Jahre aufgebaut, habt ihr dann einen Pool, den ihr mit jeder neuen Kundenerfahrung aufbaut oder greift ihr auch auf bestehende Datenbestände zurück?
Genau, wir haben einerseits Daten, die Kunden uns zur Verfügung gestellt haben in den letzten Jahren. Dann haben wir jetzt auch weitere, die sagen, ihr dürft unsere Daten mit einbeziehen. Es wird natürlich immer alles sofort anonymisiert, also da kann man keine Rückschlüsse ziehen, das ist uns auch ganz wichtig. Es gibt aber auch KundInnen, die wollen ihre Daten explizit bei uns vom Training ausschließen, das können wir dann auch sicherstellen. Aber wie gesagt, es wird alles anonymisiert, so dass es auch sicher ist, damit weiter zu trainieren. Und außerdem gibt es auch öffentliche Datensätze tatsächlich, die sich mit dem Thema Hass befassen, auch in ganz unterschiedlichsten Sprachen. Und sowas haben wir natürlich auch kombiniert. Und was auch sehr wichtig ist, wir bewegen uns zwar jetzt mit dem Fokus im Bereich Sprache, aber wo man gar nicht mehr wegschauen kann, sind Emojis, Emoticons, solche Dinge. Weil Hass zeigt sich eben nicht nur in Worten, sondern natürlich auch in Emojis. Also dann wird was kombiniert. Und ja, der Hass ist eben sehr implizit. Und wenn ich jetzt einfach nur mit Schlagwörtern arbeite oder mit einem semantischen Verständnis, dann komme ich da gar nicht drauf.
Kannst du uns dazu ein konkretes Beispiel nennen?
Ich nehme zum Beispiel ein Emoji mit einer Frau, die mit einem Hijab verhüllt ist und dann ein Messer. Dann ist es eine Aussage mit Hass, aber das mussten wir halt alles auch selbst annotieren, heißt das eben. Also für diejenigen, die jetzt nicht so tief drinstecken, dann legt man quasi fest, welche Bedeutung steckt hier dahinter und labelt es. Und das ist ja auch das Besondere bei uns. Wir sagen nicht nur, ist etwas Hate Speech ja oder nein. Das wäre so ganz einfaches binäres System, sondern wir klassifizieren ja auch in die Tiefe. Also welche Kategorie liegt hier vor? Ist es jetzt beispielsweise frauenfeindlich oder ausländerfeindlich oder ist es eine Beleidigung oder ist es vielleicht sogar eine Drohung? Und das alles haben wir über sehr lange Zeit aufgebaut.
Ja, du hättest eben gesagt, dass sich Hassreden anpassen und sich verändern. Wie stellt ihr denn sicher, dass eure Wortfilter und die Kontexterkennung auch kurzfristige Veränderungen in Sachen Hassrede und digitale Gewalt im Netz berücksichtigen?
Also wir haben auch immer wieder Personen auch sehr aus dem forschungsnahen Bereich, die mit uns zusammenarbeiten. Teilweise bekommen wir auch Daten von Forschungsprojekten, die da zur Verfügung gestellt werden können, zu Spezialthemen wie jetzt beispielsweise Antisemitismus, wo sich einfach auch durch aktuelle Ereignisse zum Beispiel sprachliche Codes sehr stark verändern können. Und da geht es natürlich nicht, dass wir mit alten Daten immer nur weiterarbeiten, sondern wir müssen das immer aktualisieren und einfach auch immer sehr tief drinstecken in den aktuellen Diskursen. Zum Beispiel gibt es dann neue Begrifflichkeiten, die aus einer Gaming-Community hereinkommen oder aus bestimmten Ereignissen eben, die wir unbedingt einbeziehen müssen, damit das Ganze funktioniert.
Ja, spannend. Also ich meine auch, dass das Ganze dann auch im Kontext von Mehrdeutigkeit oder auch kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen sind, das ist ja wirklich eine hochkomplexe Aufgabe.
Ja, und Kontext ist auch ein gutes Stichwort. Also gerade jetzt, wenn wir im Bereich Social Media unterwegs sind, dann haben wir ja in der Regel einen Ausgangspost und Kommentare, die sich darauf beziehen. Und auch hier kann ich mir eben nicht nur den Kommentar selbst anschauen, sondern ich muss natürlich auch einbeziehen, auf was bezieht sich denn da jemand gerade? Bezieht es sich auf den vorigen Kommentar oder auf den Hauptpost oder vielleicht nochmal auf einen anderen Thread? Und entsprechend haben wir eben auch einen großen Fokus auf diesen Kontext gelegt, damit wir einfach Sachen erkennen können, die sonst ja hinten runterfallen würden.
Mhm. Lass uns doch vielleicht mal einen konkreten Praxisfall skizzieren, wenn möglich. Also von der Erkennung bis zur Reaktion auf eben schädliche Inhalte, die im Netz gefunden wurden. Wann reagiert eure KI und wie tut sie das genau?
Also mit unserer KI haben wir ja quasi den Maschinenraum entwickelt, aber damit Personen das dann auch nutzen können, haben wir ein Software-Tool entwickelt. Das kann ich entweder am Handy nutzen oder auch webbasiert in jedem Browser. Und dieses Tool verknüpfe ich mit meinen Social-Media-Accounts. Und sobald ich das gemacht habe, ist der digitale Schutz aktiv. Das heißt, alle eingehenden Nachrichten und Kommentare werden durch unsere KI gelabelt und dann im Tool vorsortiert. Also ich habe dann verschiedene Stapel. Ich kann alle Kommentare sehen. Ich kann diejenigen sehen, die als schädlich eingestuft wurden, diejenigen, die zur Überprüfung empfohlen wurden oder halt die, die in Ordnung sind. Und dann kann ich das eben selbst entscheiden, wo will ich jetzt reinschauen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wo die Betroffenen sagen, das gibt ihnen so ein Gefühl von Kontrolle zurück, dass sie diese Vorsortierung haben und nicht morgens, wenn sie irgendwie in ihre Nachrichten reingehen, direkt ungeschützt über irgendwelche Hassnachrichten stolpern. Sie wissen ganz genau, die sind jetzt in diesem roten Stapel drin und können sich dann mental sozusagen darauf vorbereiten, okay, jetzt schaue ich hier rein und dann kann ich selbst entscheiden, will ich diese Kommentare löschen, möchte ich sie verbergen, möchte ich vielleicht antworten oder will ich sogar eine Anzeige erstatten. Eine andere Möglichkeit ist eben auch, eine Art Filter einfach laufen zu lassen, sodass alle Dinge, die wir als rot als problematisch flaggen, dass die eben automatisiert verborgen werden. Und das entscheiden wir bewusst nicht als Toolanbieter, sondern geben unseren Nutzenden halt die Entscheidungsmacht, dass sie selber sagen können, will ich mir die problematischen Dinge alle einzeln angucken und dann einzeln freigeben oder löschen? Oder möchte ich eben, dass alles automatisiert verborgen wird und dann, wenn irgendetwas fälschlicherweise verborgen wurde, kann ich es ja auch manuell wieder freigeben.
Wenn wir nochmal auf das Thema Strafbarkeit zurückkommen und das Ganze weiterdenken, welche Möglichkeiten hätte ich denn, wenn ich über Inhalte stoße, die als strafbar gelabelt sind?
Also das kann immer dann passieren, wenn eine Beleidigung bei mir reinkommt oder eine Drohung oder auch bestimmte Bilder, die ich zugeschickt bekomme, können eben als strafbar markiert werden. Und dann kann ich eben entscheiden, möchte ich das zur Anzeige bringen. Dafür haben wir eine Schnittstelle mit einer Staatsanwaltschaft, die auch auf Hasskriminalität spezialisiert ist, sodass ich eben das ganz leicht habe als nutzende Person. Ich kann einfach auf Anzeigen klicken und dann werde ich direkt zu der Staatsanwaltschaft weitergeleitet und es werden alle Beweismittel automatisiert erfasst. Ich muss eben nur nochmal bestätigen, dass ich das gerne zur Anzeige bringen möchte und dann werden alle Daten übermittelt an die Staatsanwaltschaft in Göttingen. Wenn dann die Staatsanwaltschaft zu der Einschätzung kommt, dass das strafrechtlich relevant ist, dann setzt die eben den ganzen Prozess der Ermittlungen selbstständig in Gang. Bisher konnte man sowas vor allem über Meldeplattformen machen, also kann man natürlich auch weiterhin. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Kampfes sozusagen gegen Hass im Netz. Es ist nur so, wenn ich das direkt alles in einem Tool habe, dann ist es für mich natürlich sehr viel einfacher, vor allem wenn ich sehr viele solcher Inhalte bekomme. Also das war ja jetzt zuletzt auch immer mal wieder in verschiedensten Medien Thema, dass gerade PolitikerInnen zum Beispiel sehr oft Zielscheibe von Hass im Netz werden, der wirklich die Grenze überschreitet, nicht einfach, ja, ich sag jetzt mal, im unangenehmen Bereich unterwegs ist, sondern wirklich in der Strafbarkeit sich bewegt. Und wenn ich da 600-700 Fälle habe, kann ich nicht von allem einzelnen Screenshots machen und das alles händisch bewältigen. Es geht einfach gar nicht in der Masse. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, das muss möglichst einfach sein, sodass ich mich besser schützen kann, auch auf juristischer Ebene.
Ja, schauen wir vielleicht mal auf die Seite der Menschen, die passiv mit eurem Service in Berührung kommen, also die Kommentierenden. Trifft euer Ansatz in der Öffentlichkeit auch auf Gegenwind oder wie sind da eure Erfahrungen?
Gegenwind haben wir da bisher nicht bekommen. Ich glaube, weil wir eben auch wirklich sagen, die Nutzenden entscheiden selbst, was sie mit den Daten machen. Also wir helfen, breiten diesen Schutz sozusagen aus, aber wir zensieren nichts oder wir löschen nichts aus eigenem Ermessen, sondern diejenigen, die das Tool einsetzen, können selbst entscheiden, wo ist auch meine Grenze. Also wie stark soll das Ganze auch moderieren oder wie lax, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, damit ist es wirklich wie so eine Art Personenschutz, den ich aber selbst regulieren kann. Mhm. Und nicht wir als Toolanbieter geben da irgendwelche Richtungen vor, sondern wir halten uns halt an die Gesetze, die es eben gibt, an die Definitionen, die bestehen, was ist Hass und was ist einfach berechtigte Kritik beispielsweise. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Du hattest es gerade angesprochen, Zensurvorwürfe. Was macht das denn mit den Nutzenden? Also merkt ihr an den Stellen, wo ihr, ich sag mal, unterwegs seid, dass sich Kommentarmuster oder auch der Ton in den Diskussionen verändert?
Ja, wir hatten jetzt kürzlich erst einen Fall, das hat uns sehr gefreut. Da haben Kommentierende das gemerkt, dass da Sachen gelöscht werden und haben dann ihre Kommunikation entsprechend angepasst. Also klar haben wir die Fälle, wo Leute das gar nicht merken. Wenn beispielsweise verborgen wird, sieht es ja die kommentierende Person nicht. Mhm. Aber wenn es gelöscht wird, kriegt man das natürlich selber auch mit. Und hier in dem Fall wurde eben viel gelöscht. Und dann haben die Personen angefangen, besser zu formulieren, haben klarer gemacht, was ist Meinungsäußerung, was empfinde ich so, haben weniger in Vorwürfen kommuniziert, sondern einfach mehr ihre Meinung geäußert. Und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen von der Person, die wir da begleitet haben, weil sie sagte, okay, meine Follower, die eh vernünftig sind, die sehen jetzt, hier ist ein sicherer Ort. Aber alle, die bisher rumgepöbelt haben, fangen an zu reflektieren. Und das ist natürlich das Allerschönste auch für uns.
Ja, dass das dann eben so positive Veränderungen schafft, ist wirklich schön zu hören. Um mal auf ein aktuelles Thema oder eine aktuelle Entwicklung zu sprechen zu kommen. Meta hat ja angekündigt, die Moderation von Inhalten auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook weitestgehend einzustellen. Wie bewertest du diese Entscheidung eben mit Blick auf die Bekämpfung von Hassreden bzw. grundsätzlich schädlichen Inhalten im Netz?
Also wir haben schon in den letzten Jahren ja gesehen, dass große Anbieter da nicht so großes Interesse haben, leider für die Sicherheit ihrer Nutzenden zu sorgen. Jetzt ist es natürlich noch mal krasser und ich weiß, dass das für sehr viele Menschen ein großes Problem sein wird, weil es jetzt noch viel leichter ist, Desinformationen zu streuen, Hass zu verbreiten. Und was ich besonders bedenklich finde, dass diese Aufhebung oder weitestgehende Aufhebung der Moderation so als freie Meinungsäußerung gelabelt wird. Und eigentlich wissen wir aus der Forschung, dass genau das Gegenteil passiert. Also wenn ich gar keine Moderation mache, wenn ich ja jegliche Äußerungen einfach laufen lasse und Hass sich verbreitet, dann ziehen sich Menschen einfach immer weiter zurück aus den digitalen Debattenräumen. Es gab jetzt auch ja kürzlich in Deutschland eine Studie, die hieß Lauter Hass, leiser Rückzug. Und da wurde genau das beschrieben, dieses Phänomen. Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Sie trauen sich nicht mehr, sie ziehen sich zurück. Und der Hass wird dadurch immer noch lauter, als er sowieso schon ist. Und dadurch haben wir auch so ein Phänomen, das nennt sich Mehrheitenverschiebung. Das heißt, da sind ein paar Leute, die ungestört ihren Hass verbreiten. Und das wirkt dann so, als wären das ganz, ganz viele Menschen. Das ist aber in der Regel gar nicht so. Das sind auch in der Regel nur wenige Accounts, die aber trotzdem eine große Macht dadurch haben, dass sie halt auch durch die Algorithmen immer weiter gepusht werden, weil natürlich auch viele Menschen darauf reagieren. Und das ist eigentlich genau nicht die Bewegung, die zur Meinungsäußerung oder zu freier Meinungsäußerung führt, sondern genau zum Gegenteil. Man nennt das auch Silencing-Effekt, dass Menschen einfach Angst haben und sich immer weiter zurückziehen.
Du sprichst von Menschen im Allgemeinen. Gibt es denn Personengruppen, die besonders betroffen sind von Hassreden?
Das sind oft auch Personen oder Personengruppen, die auch im Offline-Leben diskriminiert werden. Und das verstärkt sich dann online nochmal mehr. Und es ist dann kein Wunder, wenn beispielsweise Frauen oder Personen aus der queeren Community oder People of Color Angst haben, sich öffentlich zu äußern oder dass Menschen Angst haben, sich zu bestimmten Themen öffentlich zu äußern. Und das brauchen wir aber in der Demokratie. Ja? Wir brauchen unbedingt die Möglichkeit, dass es freie Räume gibt, wo jede Person sich traut, eben ihre Meinung zu äußern. Und die Meinungsäußerung ist ja auch sehr weit gefasst. Also wir brauchen auch diese Angst vor Zensur da überhaupt nicht haben, weil sehr, sehr viele Aussagen sind von der Meinungsäußerung gedeckt, auch wenn man sie vielleicht als problematisch empfindet.
Ja, was sind denn Besonderheiten, die ihr in der Zusammenarbeit mit Personen in der Öffentlichkeit nennen könnt?
Wir hören tatsächlich oft von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, mir macht das ja nichts aus. Ich habe mich daran gewöhnt, ich habe eine dicke Haut oder ein dickes Fell. Und es ist ja auch eine gute Strategie, da selber Resilienz zu haben und das nicht so nah an sich ranzulassen. Das empfehlen wir auch allen, die da sehr stark betroffen sind. Aber es ist halt auch wichtig, sich klarzumachen, das lesen ja auch andere Leute mit. Also gerade auf Social Media haben wir einen öffentlichen Raum. Und selbst wenn es mir nichts ausmacht, vielleicht als betroffene Person, hat es einen sehr starken Effekt auf alle, die das mitlesen. Deshalb, wenn Kommentare unmoderiert bleiben, die gehen in eine radikale Richtung oder in eine strafbare Richtung, dann hat es nachweislich einen schädlichen Effekt. Erstens eben diesen Silencing-Effekt, dass wenn ich jetzt beispielsweise aufstrebende Fußballerin bin und ich sehe, dass eine Fußballerin sehr stark angefeindet wird, sexistische Kommentare bekommt etc., dann schüchtert mich das vielleicht ein. Ja, also das ist ein Effekt. Und das andere ist aber auch, dass wir auch mittlerweile wissenschaftlich belegt haben, es gibt einen Zusammenhang zwischen steigender Offline-Gewalt und Online-Gewalt. Also je mehr Online-Gewalt unmoderiert einfach stehen bleibt, desto mehr steigt auch die Gewaltbereitschaft im Offline-Leben, also nicht mehr im digitalen Bereich, sondern real. Und deshalb sagen wir auch, unsere KI soll Demokratie schützen, weil wir halt einfach sehen, das geht uns alle etwas an. Selbst wenn ich als Person damit klarkomme, wenn ich angefeindet werde, was ich nicht muss, ja, also ich darf mich auch wirklich schützen und schützen lassen, aber selbst wenn ich damit klarkomme, dann hat es einen negativen Effekt auf eine Gesellschaft, die eben auch sehr schnell ins Reale umschlagen kann, sodass Radikalisierung stärker werden kann und eben auch Gewaltbereitschaft auf den Straßen, sag ich jetzt mal so.
Also sollte man sich immer bewusst sein, was es bedeutet, wenn man Dinge ignoriert, also sowohl in der digitalen als auch in der ja echten Welt, und dass es eben auch in der Regel wirksamer ist, wirklich gezielt auf Hassreden im Netz hinzuweisen und auch wirklich deutlich zu machen, dass das so nicht akzeptabel ist. dass man da ganz klar Grenzen setzt und sich diese Grenzen auch zugesteht.
Ja, und sich auch zugesteht, dass man Schutz braucht. Also mir tut es wirklich manchmal leid, wenn ich Personen reden höre, die sagen, naja, damit muss ich halt klarkommen, ich bin halt in der Öffentlichkeit. Oder es wird auch sogar manchmal diesen Menschen suggeriert, so nach dem Motto, naja, bist doch selber schuld, wenn du zu dem Thema was sagst. Und das ist aber nicht demokratisch. Also keine Person sollte sich fürchten, davor bestimmte Themen anzusprechen. Keiner sollte fürchten, dann angegriffen oder bedroht zu werden.
Ja, ein schöner und auch wichtiger Appell, den du da aussprichst. Magst du uns vielleicht abschließend noch erzählen, was eure Pläne bei PenMU für eure Zukunft sind?
Ja, super gerne. Also wir werden uns verstärkt mit Videoformaten und Live-Formaten beschäftigen, weil wir einfach sehen, unsere Zielgruppen sind halt sehr viel dort unterwegs. Streaming ist ein Thema. Das heißt, wir werden auch immer besser in der Lage sein, Videoinhalte, gesprochene Inhalte zu analysieren und eben auch live zu moderieren. Außerdem ist uns aber auch ganz wichtig, dass wir nicht auf Social Media begrenzt unterwegs sind, sondern uns allgemein digitale Kommunikation anschauen. Also sei es jetzt zum Beispiel die Polizei dabei zu unterstützen, Handydurchsuchungen zu machen, wo dann eben gerade so kodierte Sprache sehr wichtig ist oder kodierte Emojis, Bilder etc. Sei es interne Kommunikation von Unternehmen, das ist auch ein großes Thema, also Compliance oder Übergriffe innerhalb einer Belegschaft. Das sind alles so Themenbereiche, da wollen wir ja einfach das Tool und die Anwendung sein, die Menschen sehr umfassend vor Übergriffigkeit und Hass im Netz schützt. Und wir haben uns eben entschieden, mit den Personen zu starten, die besonders exponiert sind. Das hatte ich ja eingangs auch gesagt. Oder mit Unternehmen, die einfach sehr viele Kommentare am Tag bekommen. Aber mittelfristig wollen wir natürlich auch einen Schutz anbieten für ja, Privatpersonen, für Jugendliche beispielsweise oder Schulklassenchats, sodass wirklich jede Person das nutzen kann für einen sehr kleinen Beitrag im Monat und einfach weiß, wenn ich das installiert habe, dann bin ich geschützt.
Ja, liebe Sarah, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke und Geschichten, die du uns gegeben hast. Eure Arbeit bei PenMU ist wirklich sehr beeindruckend und auch so wichtig. Ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft von euch hören werden und drücken euch die Daumen bei allem, was kommt.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier ein bisschen erzählen durfte und auch eine herzliche Einladung an alle. Ihr könnt es natürlich auch gerne einfach mal ausprobieren, bei uns vorbeischauen und testen.
In unserem Tooltip der Woche möchten wir auf eine interessante Studie aus Japan hinweisen. Die Studie zeigt, dass KI auf höfliche Prompts besser reagiert. Und das bringt einen doch wirklich zum Nachdenken, oder? Was bedeutet das für unser Verhalten? Die Studie ist vielleicht ein wichtiger Reminder, dass Respekt und Höflichkeit nicht nur im Umgang mit Menschen, sondern auch mit Maschinen einen Unterschied machen. Und vielleicht sollten wir uns gerade jetzt überlegen, wie wir miteinander und auch mit KIs und Maschinen sprechen wollen. Die Studie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und das war's wieder für dieses Mal. Habt ihr Anregungen oder Themenvorschläge? Dann schickt uns doch gerne euer Feedback an podcast@telekom.de. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Xplained, der KI-Podcast von der Telekom.